Bäuerinnen und Bauern haben auch mal das Recht auf einen wohlverdienten Ruhestand, wollen eine Rente haben. Die gibt es sogar von der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, die ist eigenständig. Doch die hat dasselbe Problem wie die gesetzlichen Rentenkassen auch. Es gibt immer weniger Beitragszahler, es gibt immer mehr Rentner und dafür immer mehr Probleme, diese Rente auch zu finanzieren. Herausforderung 2000, Leben mit weniger sozialer Sicherheit ist das Thema heute, dass der Trendhintergrund und die Sendung Landwirtschaft und Umwelt gemeinsam vom Zentrallandwirtschaftsfest in München aus starten.
Dazu sind als Gäste eingeladen zum Beispiel der Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium Gerald Thalheim und der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes Helmut Born.
Männer kaufen Frauen, Männer stehen ständig unter Strom, Männer baggern wie blöde.
Herbert Grönemeyer mit seiner bekannten Zusammenstellung der typisch männlichen Eigenschaften. Um das typisch Männer- und Frauenbild, das wir vom anderen Geschlecht haben, dreht sich das Tagesgespräch. Und jetzt ist es 11 Uhr. Gestern meldet sich auch heute Landwirtschaft und Umwelt live vom 122. Zentrallandwirtschaftsfest auf der Münchner Theresienwiese. Wir schalten nun hinüber in die Halle 9.
Und wir sind jetzt hier in der Halle 9 und fragen gleich mal das Publikum, machen Sie sich eigentlich Gedanken, so was Ihre soziale Absicherung im Alter anbelangt?
Ja, ich bin allerdings schon Austragsbäuerin und habe meinen Hof an meinen Sohn Martin übergeben. Und meine Aufgaben liegen jetzt mehr im Kinderhüten, Oma betreuen, zu versorgen und gelegentlich auch mit Hilfe im Geschäft und im Betrieb.
Und da kriegen Sie aber eine Rente auch?
Ich bekomme die Altersrente. Ich bin schon Witwe seit 6 Jahren. Und bekomme die Altersrente von der landwirtschaftlichen Alterskasse.
Wenn Sie jetzt so von Kürzungen im Sozialbereich hören, macht man sich da Gedanken, ob es noch langt?
Ja, schon, aber wir haben ja wenig Einfluss dazu.
Darüber werden wir heute diskutieren. Wobei wir jetzt ein Problem haben. Sparpaket hat auch den Bäuerinnen und Bäuern ein soziales Opfer zugemutet. Warum, weshalb und was das heißt, wollten wir eigentlich diskutieren mit einem der Verantwortlichen, der dafür gerade stehen muss, auch wenn er selber nicht so entschieden hat. Das ist der Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium, Dr. Gerald Thalheim. Der allerdings befindet sich zurzeit noch auf dem Weg hierher. Hoffen wir zumindest, dass er die Wiesen überwindet und direkt hierher ins Zentrallandwirtschaftsfest kommt und nicht auf der Wiesen stecken bleibt oder in der S-Bahn. Wir werden ihn später dazu befragen. Was heißt denn das in Mark und Pfennig? Womit muss eine Bäuerin, muss ein Bauer rechnen? Dieses Jahr schon, erster Schritt, Sparpaket.
Bei uns hier auf dem Podium die Annemarie Bickel. Sie ist Kreisbäuerin im Landkreis Rosenheim. Sie haben ungefähr 50 Kühe, haben sie mir gesagt, also kein ganz kleiner Betrieb. Wie schaut es denn bei Ihnen aus? Ist bei Ihnen auch der Beitrag gestiegen?
Selbstverständlich ist auch bei uns der Beitrag gestiegen.
Was müssen Sie denn an Beitrag zahlen? Sie müssen beide zahlen, also Ihr Mann muss einen Beitrag zahlen und Sie müssen einen Beitrag zahlen. Wie hoch liegt der ungefähr?
Ja, wir zahlen miteinander über 600 Mark.
Und was haben Sie früher gezahlt? Bisschen weniger.
Ja, ein bisschen weniger.
Jetzt sehen wir gerade, er eilt zu uns, der Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Er hat die Wiesen überwunden, ist zu uns hergekommen. Schönen guten Tag, Herr Thalheim. Wir geben Ihnen jetzt noch eine kurze Verschnaufpause. Herr Thalheim, als die Koalitionsvereinbarung 98 geschlossen worden ist, weiß ich nicht, ob da schon feststand, dass Sie einmal der Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium sein werden. Auf jeden Fall habe ich den Satz da gefunden, der drinnen steht, dass die Koalition prüfen wird, ob es eine zukunftsweisende Neugestaltung der Organisation der agrarsozialen Sicherung geben wird. Wenn ich mir das jetzt anschaue, dann kam der Herr Eichel mit seinem Sparpaket, der hat Ihnen ja da ziemlich was aufgebuckelt. Kann man da eigentlich noch von einer Neugestaltung der agrarsozialen Sicherung sprechen oder ist es nicht erstmal strikt Sparhaushalt einfach weil man es umsetzen muss und weil Sie Ihr Schärflein auch dazu beitragen müssen.
Ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das erste war der Finanzierungsvorbehalt bei den Koalitionsverhandlungen. Da habe ich mit dran teilgenommen. Und Überschuldung, bei dem Stichwort möchte ich hier in die Diskussion einsteigen. Sicher ist es das Unsozialste, einen Betrieb überschuldet der nächsten Generation zu übergeben. Und das Gleiche gilt für den Bundeshaushalt. Das heißt, die Überschuldung wegzubringen, war das entscheidende Ziel. Und hier musste letztendlich auch die Landwirtschaft, ich nenne es mal fälschlicherweise, ihren Beitrag bringen. Sagen wir mal, sie konnte nicht ausgespart werden. Trotzdem gilt, nach wie vor ist der Sozialteil im Landwirtschaftshaushalt der wichtigste. Und nach wie vor gilt, im Sozialbereich der Landwirtschaft ist das Beitragsleistungsverhältnis günstiger als in der gesetzlichen Versicherung. Das ist der eine Teil. Der andere ist die Neustrukturierung der Sozialversicherung. Hier muss man eindeutig sagen, wir können nicht bei den Beitragszahlern sparen und in der Verwaltung bleibt alles beim Alten. Die Verwaltung kostet mittlerweile 600 Millionen D-Mark im Jahr und auch hier müssen wir fragen, ob über eine Neustrukturierung eine Einsparmöglichkeiten bestehen. Das Beitragsleistungsverhältnis, das heißt, was eingezahlt wird im Verhältnis zu dem, was ausgezahlt wird, ist günstiger in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung als zum Beispiel in der gesetzlichen Rentenversicherung.
Ich darf noch mal darauf hinweisen, das Publikum kann sich hier an die Mikrofone begeben, wenn Sie Fragen haben an einen der Beteiligten hier auf dem Podium, vor allem auch an den Herrn Thalheim. Denn die Bundesregierung hat ja den Zorn der Bauern in den letzten Monaten da auf sich gezogen, wie das Sparpaket beschlossen worden ist. Haben Sie Schneid, gehen Sie an die Mikrofone. Herr Dr. Born, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, der Herr Thalheim hat gesagt, die Landwirtschaft ist immer noch privilegiert in der Alterssicherung. Das Beitragsleistungsverhältnis ist immer noch günstiger wie in der gesetzlichen Rentenversicherung. Muss man da nicht Angst haben, dass die nächsten Jahre nur mit dem Argument, die haben ja noch Privilegien, nur mal was beschnitten wird?
Also formal geht es um 10% an, ich sage mal, Besserstellung in Anführungsstrichen.
So, wir haben die erste Frage hier in Halle 9 auf dem zentralen Landwirtschaftsfest aus dem Publikum. Ich nehme an den Herrn Staatssekretär, oder?
Ich hätte die Frage an die gesamte Runde. Und zwar, ich bin seit 2,5 Jahren Altersgeldempfänger und ich hätte die Frage, ich sehe zwar ein, dass gespart werden muss, und meine Frage ist, die kostet eigentlich auch kein Geld. Seit 1995 ist die eigene Beitragspflicht für die Bäuerinnen. Wenn sie aber in Rente geht und da ist ihr Ehepartner, wird nur einmal der Zurückbehalt zugestanden. Warum ist es nicht möglich, dass wenn zwei auch den gleichen, also das gleiche Recht haben, einen Zurückbehalt?
Herr Dr. Born, erklären Sie noch mal kurz den Zurückbehalt.
Also, wir haben in der Alterskasse eine Sonderregelung, es ist auch angeklungen, der Betrieb muss abgegeben werden, dann kann ich Rente bekommen, das ist ein Unterschied zur normalen Rente. Und jetzt geht ja die Frage dahin, wenn zwei einzahlen, der Bauer und die Bäuerin, ob man dann nicht den Teil, den ich weiter bewirtschaften kann, im Grunde auch mal zwei nehmen muss. Ich nehme es gerne mit, die Forderung, ich kann aber sagen, das wird in der Landwirtschaft durchaus hier und da ein bisschen unterschiedlich gesehen, denn man will natürlich über die Sozialpolitik, vorhin haben wir das hier besprochen, auch den Strukturwandel voneinander kriegen. Das heißt, es gibt ja Nachbarn, es gibt Kinder, es gibt andere, die die Flächen gerne bewirtschaften würden. Hier einen Ausgleich innerverbandlich zu bringen, ist nicht ganz einfach. Wir hatten uns auf den Kompromiss verständigt, dass dann die einfache Größe weiterhin gelten soll.
Die landwirtschaftliche Alterskasse ist nur eine Teilsicherung. Das gilt eben auch in die Richtung. Aber es soll in der Zukunft auch nicht schlechter werden. Die mittelfristige Finanzplanung sieht vor, dass zum Beispiel die Beiträge heute von etwa 4,1 Milliarde auf 4,8 Milliarden anwachsen. Das heißt, der weitere Strukturwandel ist auch in der Finanzplanung mit vorgesehen. Das heißt, es wird auf alle Fälle in der Zukunft die befürchtete Schlechterstellung nicht geben.
Herr Thaler, muss ich jetzt mal kurz nachfragen. Ich habe mich in das Thema ein bisschen eingearbeitet. Da war von der Defizithaftung die Rede. Das heißt, man geht da davon aus oder sieht ja ein, dass im Vergleich zur Rentenversicherung der gesetzlichen, die hat das Problem, dass die Leute halt, Gott sei Dank, immer älter werden, immer gesünder werden, immer länger leben, dass aber die Jugendlichen nicht so nachwachsen. Das heißt, immer weniger Junge müssen immer Ältere finanzieren. In der Rentenversicherung jetzt der Bäuerinnen und Bauern kommt ja noch hinzu, dass es nicht nur immer weniger Jüngere gibt, sondern dass immer weniger Jüngere auch den Hof übernehmen wollen. Da hat man jetzt so eine Art von Defizithaftung jetzt auch mit reingeführt, die läuft aber nur bis zum Jahre 2007. Was planen Sie denn? Ich meine, ich weiß zwar nicht, ob die rot-grüne Regierung noch die nächste Wahl übersteht oder dann auch noch in der Regierung ist oder nicht in der Opposition, aber soll das dann weiter oder sagen Sie, das Problem verschieben wir mal?
Nein, die Zahlen, die ich genannt habe, sind ja schon die Vorausschau für die nächsten 4 Jahre, wo am Ende die Defizite, die entstehen werden, aus dem Strukturwandel projektiert sind. Und ich gehe schon davon aus, und das sehen Sie auch an den Zahlen, die ich vorgestellt habe, dass wir schon davon ausgehen, dann noch in Regierungsverantwortung zu sein. Das heißt, es wird natürlich am Ende sicher auch über das Jahr 2007 hinausgehen, in der mittelfristigen Finanzplanung auf alle Fälle erstmal bis zum Jahr 2005.
Herr Dr. Thalheim, dieses ungünstige Verhältnis, bevor wir zum nächsten Besucher kommen, der eine Frage hat, ist ja seit Jahren, zeichnet sich das ab, nimmt es zu. Man hat heute 400.000 Zahler etwa und man hat schon 530.000 Leistungsempfänger in der Alterskasse. Es gibt eine Prognose, die ist eigentlich auch nicht beschritten, dass man im Jahr 2010 294.000 Zahler hat und schon 590.000 Leistungsempfänger. Ich habe heute noch mit jemandem telefoniert von der Sozialversicherung im landwirtschaftlichen Bereich. Habe ich gesagt, ja, ist denn ausgerechnet, was das dann einmal am Staat kostet? Dann hat er gesagt, fragen Sie das gar nicht, weil nämlich jedem Haushaltspolitiker schlecht wird, wenn er da überhaupt dran denken muss, was der Bund im Jahr 2010 zur Stützung der landwirtschaftlichen Alterskasse zahlen muss. Wird einem da nicht Angst und Bang?
Ja, sicher kann einem Angst und Bang werden, aber nicht der Politik allein. Es ist das gesellschaftliche Problem, wie lösen wir am Ende die Alterssicherung. Ich stelle aber fest, dass es schon im vergangenen Jahr bei den 2 Inflationsrunden bei der Rente einen enormen Widerstand gegeben hat und die Konsequenzen, die aus dieser Situation erwachsen, werden breit nicht diskutiert und am Ende auch nicht thematisiert. Da könnte man glatt den Querverweis zum Thema Ökosteuer. Ich verweise an dem Punkt, die Einnahmen aus der Ökosteuer gehen zu 100% in die Rentenkasse und mittlerweile sind es 132 Milliarden D-Mark, die aus dem Bundeshaushalt in die Rentenkassen transferiert werden. Da sind auch die Gelder mit dabei, die in die landwirtschaftliche Alterskasse wandern. Das heißt, die Finanzierung der Alterssicherung wird die schwierigste gesellschaftliche Aufgabe und am Ende werden wir dafür eintreten müssen, dass das auch die entsprechende Akzeptanz findet.
Aus dem Publikum die nächste Frage, diesmal von der etwas jüngeren Generation.
Ja, ich möchte nochmal auf die 10% Besserstellung zurückkommen, die der Dr. Thalheim erwähnt hat. Ein Grund für die Besserstellung hat ja der Dr. Born schon gesagt, das ist die Pflicht zur Betriebsaufgabe, den ein normaler Rentner nicht hat, der muss nicht aufhören. Der zweite Punkt, der mit den 10% Besserstellung noch abgegolten werden muss, ist, dass es in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung keine Berufsunfähigkeitsabsicherung gibt, sondern erst eine Erwerbsunfähigkeitsabsicherung. Und bis ich erwerbsunfähig bin, da muss ich ja mit dem Rollstuhl schon geschoben werden.
Also kein Privileg und gleichzeitig noch eine massive soziale Lücke oder Lücke in der Absicherung.
Ja, ich kann an der Stelle nur wiederholen, aus der Situation heraus gibt es die Defizithaftung des Bundes. Das heißt, hier gehen sehr viel öffentliche Mittel, ich wiederhole nochmal die Zahlen, in diesem Jahr sind es 4,1 Milliarden, im Jahre 2004 werden es 4,5 Milliarden sein. Und wer mehr fordert, muss auch sagen, wo das Geld herkommen soll. Ich kenne niemanden, der mehr Beiträge zahlen will und ich kenne keinen, der mehr Steuern zahlen will.
Herr Thalheim, wie ist es eigentlich in der gesetzlichen Rentenversicherung? Ist jetzt an eine, wenn sie denn so kommt, was der Arbeitsminister Riester plant, an bis zu 4% am Ende Eigenvorsorge gedacht, Privatvorsorge.
Also unser Rentenversicherungssystem, die Alterskasse, ist ein sehr modernes System, denn eben ist schon angeklungen, wir haben ja eine Teilabsicherung und der andere Teil wird letztendlich von den Bauern selber über den Hof, der verpachtet wird, das Austragshaus, wie auch immer, geregelt. Und das, was in der Rentenversicherung jetzt mühsam aufgebaut wird, nämlich selber etwas fürs Alter zu tun, das haben wir in unserem System von Anfang an drin gehabt.
11.30 Uhr.
Trend, Hintergrund aus Wirtschaft und Sozialpolitik.
Heute live vom Zentrallandwirtschaftsfest auf der Münchner Theresienwiese. Unser Thema: Leben mit weniger sozialer Sicherheit. Wie wirkt sich das Sparpaket der Bundesregierung auf die landwirtschaftliche Sozialversicherung aus? Das war der erste Teil in Landwirtschaft und Umwelt. Weiter geht es jetzt im zweiten Teil und ich bin wieder im Publikum. Wo wenden Sie sich denn hin, wenn Sie mit Ihrer Sozialversicherung irgendwelche Probleme, Fragen haben? Wo gingen uns da hin?
An den Bayerischen Bauernverband. Wer rechnet mir aus, wie hoch meine Rente einmal sein wird? Am besten beantwortet die Frage wahrscheinlich erstmal die Sozialversicherung, Herr Pfeiffer.
Ja, wir bemühen uns von der Sozialversicherung aus, den Leuten das schon so gut wie möglich zu erklären. Zunächst einmal haben wir den normalen Schriftweg zur Verfügung. Das heißt, wenn wir Mitgliedern etwas schreiben, dann versuchen wir das so ausführlich und klar darzulegen, dass es verstanden wird. Nun muss aber auf der umgekehrten Seite festgestellt werden, dass wir Gesetze, wie man im Amtsdeutsch sagt, zu vollziehen haben. Das heißt, wir kriegen einen Gesetzestext auf den Tisch, den ein normaler Sterblicher nicht versteht. Und das sind Sie in der Verwaltung in der Zwangsjacke, nämlich einerseits etwas da sagen zu müssen, was der andere versteht, auf der anderen Seite aber nicht zu viel Interpretationsmöglichkeiten zu schaffen, dass der Gegenüber nicht sagt, ja, Sie haben doch selber geschrieben, ich brauche nichts weiter tun, die Rente kommt ins Haus. Von daher bieten wir also den Leuten Beratung an und wir bemühen uns, ein engmaschiges Netz zur Verfügung zu stellen. Wir stellen dieses engmaschige Netz dadurch zur Verfügung, dass wir einen Kooperationsvertrag mit dem Bayerischen Bauernverband haben, der für uns vor Ort die Beratung in seinen Geschäftsstellen und auch bei Außendiensttätigkeiten vollführt. Wissen Sie, wir haben ja im Bereich der öffentlichen Verwaltung das Problem, dass wir nicht freischalten und walten können. Uns wird immer vorgeschmissen, wir sollten uns doch mal ein Beispiel an der freien Wirtschaft nehmen. In der freien Wirtschaft ist ein Firmenchef in der Lage, von heute auf morgen Entscheidungen zu treffen, was gut ist und was schlecht ist. Das heißt, wenn eine Firma Glühbirnen und Kochtopfe herstellt und sie ist der Meinung, die Glühbirnen bringen nichts mehr, dann wird von heute auf morgen das Band stillgestellt. Und in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, da bekomme ich ein Gesetz auf den Tisch, wo 40 Voraussetzungen zu prüfen sind. Und da muss ich halt prüfen und noch einmal prüfen, alles, was mir der Gesetzgeber vorschlägt. Und ich kann nicht sagen, eine Produktionsaufgaberente erfordert einen Tag, Produktionsaufgaberente gibt es morgen nicht mehr.
Ich bin sehr froh, dass wir so organisiert sind, dass wir unsere eigene Versicherung haben. Und es ist eigentlich aus meiner Sicht relativ einfach, weil gerade an den Geschäftsstellen die Leute also sehr gut Bescheid wissen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man nach München gehen zum Bauernverband. Da sind also wirklich Spezialisten. Und dann kann man sich aber noch direkt an die Krankenkasse wenden.
Was wir agrarpolitisch machen müssen, ist, dass die Landwirtschaft wieder über den Verkauf der Produkte mehr Geld verdient. Am Ende war die Landwirtschaft die größte Inflationsbremse, das heißt mit niedrigen Erzeugerpreisen. Und dort muss die Politik, muss der Verband, müssen wir gemeinsam in der Zukunft ansetzen.
Hören die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk.
Es wird viel über Rechtsextremismus berichtet in diesen Tagen und, so merken Kritiker an, zu wenig wirklich getan. In unserer Reportage heute möchten wir Ihnen deshalb ein Beispiel von etwas ungewöhnlicher Jugendarbeit liefern. Karin Schinoll hat die Erfahrungen einiger Jugendlicher aus sozial benachteiligten Milieu zusammengetragen, die in Auschwitz gearbeitet haben.
Auschwitz hat mich daher interessiert, vor allem aus dem Wissen, wie es den Menschen hier ging, dass man einfach mal einen Unterschied hat zwischen Deutschland und wie es hier vorher wirklich war, was man hier an und überall gut nachvollziehen kann.
Mich interessiert das, was da früher abging, und deswegen möchte ich dahin.
Andi, Manuel M., Marco, Jan und Manuel K. sind nach Auschwitz gekommen, um sich mit der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen. Fünf junge Männer im Alter zwischen 15 und 21. Fünf sozial benachteiligte Jugendliche, die in einem Heim in der Nähe von Freiburg wohnen, einmal im Monat nach Hause fahren, zum Teil vorbestraft sind und einen rechtlichen Vormund haben, weil sie mit Geld schlecht umgehen können. Jugendliche, die in der Schule kaum etwas von Adolf Hitler und dem Nationalsozialismus gehört haben. Gemeinsam mit zwei Erziehern, sechs Studenten der Sozialpädagogik und einem Gedenkstättenpädagogen sind sie nach Polen gefahren, um die Gedenkstätte Auschwitz hautnah mitzuerleben. Werner Nicolai, Dozent für Gedenkstättenpädagogik an der Katholischen Fachhochschule Freiburg und Mitinitiator des Projektes.
Die Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, sind in der Regel kognitiv kaum belastungsfähig. Das heißt, sie sind weniger intellektuell, sie sind weniger gebildet, also mit Bildungsmaßnahmen im eigentlichen Sinn sind sie weniger erreichbar. Sie sind eh schulresistent, sodass es uns sinnvoll erschien, ein Konzept zu entwickeln, bei dem sie einmal durch Besichtigung, aber auch durch längere Anwesenheit am Ort dazulernen.
Die Form der Auseinandersetzung mit Auschwitz weicht von den üblichen Besuchen solcher Gedenkstätten ab. Das gilt für den zeitlichen Rahmen wie für die Wahl der Methoden. Das Projekt Für die Zukunft lernen möchte, dass das ehemalige Konzentrationslager als Leidensstätte und Massenfriedhof nicht nur intellektuell begreifbar wird. Ein Schwerpunkt ist deshalb körperliche Arbeit vor Ort. Jeden Vormittag verrichtet die gesamte Gruppe Erhaltungsarbeiten im Lager Auschwitz I, dem Stammlager, oder im Lager II, Birkenau. Dazu gehören Straßenreinigung, Unkrautjäten im Todesstreifen oder Aufsammeln von Laub und Ästen.
Gleich beim ersten Tag, wo wir den ganzen Tag da waren, bin ich hierher nach Auschwitz und es zu erklärt bekommen. Und mit drin werde die Beine gekürzt. Anteil, die Schuhe, alles runter, die Haare, die Holzfüße, Holzärmel. Und das ist irgendwie, das ist schrecklich. Ich habe mir ganz anders vorgestellt.
Es war schon ein wenig schwer zu arbeiten, weil wir haben halt genau da gearbeitet, genau in dem Zentrum drin, wo halt auch die Leute umgebracht worden sind und vergast worden sind. Da macht man sich schon seine Gedanken dann auch nebenbei.
Jeder Teilnehmer, der das Konzentrationslager kennenlernen will, muss sich noch in Deutschland schriftlich Rechenschaft ablegen. Was will ich in Auschwitz über Auschwitz erfahren? Die Fragen ermöglichen dann, am Ort des Geschehenen nach Antworten zu suchen. Zugleich sind die Gedanken eine gute Vorbereitung auf das Zeitzeugengespräch, das Herzstück des Projektes. Einen Nachmittag verbringen die Jugendlichen mit einem Überlebenden des Holocaust. Sie sehen ihn mit eigenen Augen und hören ihn mit eigenen Ohren erzählen. Es sind authentische Berichte, die unmittelbar Zeugnis geben von den nationalsozialistischen Gräueltaten. In diesem Jahr kam der ehemalige KZ-Häftling und langjährige Direktor der Gedenkstätte Auschwitz, Kasimir Smolen. Das Schicksal des Mannes bewegte die fünf, ergriff sie, ließ sie verstummen und sprachlos werden.
Auf einer Seite fand ich das eigentlich schon ein bisschen doof vom Hitler, dass er das da gemacht hat. Wenn ich ehrlich bin, ich könnte so eine Führung nicht durchmachen, so wie der Mann das gemacht hat. Weil wenn ich da drin überlebt hätte, dann wäre mein Leben total anders irgendwie.
Ich schäme mich ein bisschen für Deutschland. Wenn ich in der Zeit gelebt hätte, hätte ich mich als Deutscher erschossen. Weil das ist eine Schande für Deutschland, dass sowas passiert ist.
Der Trägerverein des Projektes Für die Zukunft lernen wurde vor 8 Jahren in Oberrimsingen in der Nähe von Freiburg gegründet. Damals sah sich das dortige Christophorus-Jugendwerk, eine Einrichtung für männliche Jugendliche, mit einer neuen Herausforderung konfrontiert. 10 junge Männer, die im Heim wohnten, ließen ihren Kopf kahlscheren und gaben sich durch das Tragen von Springerstiefeln und Bomberjacken als Skinheads zu erkennen. Eine Situation, mit der weder Pädagogen noch Heimleitung gerechnet hatten, geschweige denn umgehen konnten. Für den Initiator des Projektes, Werner Nicolai, können die Tage in Auschwitz nicht zum Ziel haben, dass aus einem sogenannten Glatzkopf innerhalb von 2 Wochen ein Musterknabe wird. Er glaubt nicht, dass rechtsorientierte Jugendliche im ehemaligen Konzentrationslager ihrer Ideologie abschwören und sich dann zu Hause von ihrer Skinhead-Gruppe distanzieren. Eine solche Erwartung ist unrealistisch.
Einerseits besteht die Gefahr, dass diese Maßnahme als sehr spektakulär betrachtet wird. Andererseits besteht aber auch die Gefahr, die Ergebnisse, die hier erzielt werden, als zu gering zu betrachten. Wenn man es in der Fachterminologie ausdrückt, machen wir sowas Ähnliches wie Primärprävention. Wir machen aber auch Sekundär- und Tertiärprävention. Also dass unser Modell eigentlich ausgerichtet ist, zunächst für die Gruppe der sozial Benachteiligten, unabhängig welchen politischen Couleurs.
Damit die Jugendlichen ihre Erlebnisse und Eindrücke verarbeiten können, bietet die Gestalttherapeutin Margit May einen Malnachmittag an.
Was sich als sehr hilfreich erwiesen hat, ist das, was wir an dem zweiten Tag machen, also die Auswertung nicht über eine intellektuelle Runde, nach dem Motto, also jetzt berichte mal über deine Erfahrungen und Gefühle, sondern dass wir das über Malen versuchen, dass wir einen Raum schaffen werden, in dem jeder sich auf sich selbst besinnen kann und in dieser Besinnung das auf das Papier zeichnet, was er denkt oder was er fühlt.
Auch in diesem Jahr half die Malmethode. Die Jugendlichen teilten den anderen in der Auswertungsrunde ihre tiefen Gefühle mit, unmittelbar und ungeschminkt.
Das war irgendwie für mich alles so schwarz, ja, und das kleine Licht dann runterkam, so, hat es dann voll ausscheinen lassen, das war ein Wahnsinn damit.
Und hast du Wörter für dieses Bild?
Asche wie von Unschuldigen und auch wie von schuldigen Menschen, das ist ein schöner Anblick für mich gewesen.
So was darf nie wieder vorkommen, das war zu krass und das war, wie soll ich sagen, rheinischer Schwachsinn, was Hitler getan hat. Also die ganzen Nazis, wo er dort leben, also, dass die sich, wenn die mal hier wären, die würden dann, glaube ich, auch eine andere Meinung haben. Weil wenn man so einen Anblick hat, von so einem Krematorium oder so, dann wird es schon anders.
Arbeiten in Auschwitz, ein Beispiel von etwas ungewöhnlicher Jugendarbeit. Karin Schnull hat die Erfahrungen einiger Jugendlicher aus sozial benachteiligten Milieu zusammengetragen.